Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 96. Zum besseren Verständnisse des nun folgenden ist ein kurzer Rückblick auf diejenigen Personen nötig, deren Erlebnisse gewiss das größte Interesse des freundlichen Lesers in Anspruch genommen haben. Der alte Marschall Vorwärts hatte nach der siegreichen Schlacht bei Waterloo Frankreich zum zweiten Male niedergeworfen. Paris war erobert und ein erneuter Frieden geschlossen worden. Dieser Frieden hatte Napoleon seinen Thron und seine Freiheit gekostet. Er war nach der Insel St. Helena verbannt worden, von wo eine Rückkehr nicht so leicht zu bewerkstelligen war, als von dem so nahe gelegenen Elba. An diesem Niederring der Kohorten des großen Korsen hatte Hugo von Königsau leider nicht mit teilnehmen können. Er war von den Folgen der fürchterlichen Hiebwunde monatelang an das Lager gefesselt worden. Lange, lange Zeit hatte er in völliger Bewusstlosigkeit gelegen. Diese war zunächst in einen apathischen, dann in einen traumhaften Zustand übergegangen, und erst später hatte es hier und da einen kurzen, lichten Augenblick gegeben, an welchem das Auge des Schwerkranken mit Bewusstsein an der Gestalt seiner Pflegerinnen gehangen hatte. Diese Pflegerinnen waren seine aus Berlin herbeigeeilte Mutter, Frau Richemont, und ihre Tochter Margot, seine Geliebte. Er erkannte sie alle drei. Er lernte sich von Stunde zu Stunde besser und deutlicher auf alles, was früher geschehen war, besinnen. Seine Erinnerung reichte bis zu seiner Ankunft auf dem einsamen Hofe, wo der brave Kutscher Florian seine Geliebte in Sicherheit gebracht hatte. Aber eigentümlich, im allerhöchsten Grade weiter konnte er sich nicht besinnen, so sehr er seinen leidenden Kopf auch anstrengte. Und selbst als die Ärzte ihn für hergestellt erklärten, war in diesem Punkte sein Gedächtnis noch immer nicht geheilt. Er wusste ganz genau, dass er nach dem Hofe gekommen war, um die Kriegskasse an einer anderen, sichereren Stelle zu verbergen. Er hatte auch den Situationsplan bei sich, den er gezeichnet hatte. Er wusste den Ort, an welchem die Kasse zuerst verborgen gewesen war, ganz genau. Seine erste Exkursion nach seiner Genesung führte ihn hinauf nach der Schlucht, wo er bei der dort vorgenommenen Nachgrabung auch die Leichen der beiden Mörder fand. Er besaß sogar noch das über die Ermordung des Barons de Reillac abgefasste und von seinen Untergebenen unterzeichnete Protokoll. Aber dennoch blieb es ihm vollständig unmöglich, sich auf das zu besinnen, was in der Zeit von ungefähr innerhalb 12 Stunden vor seiner Verwundung geschehen war. Er kannte die Namen aller, welche bestimmt gewesen waren, ihn nach der Schlucht zu begleiten und ihm bei der Ausgrabung der Kasse behilflich zu sein. Er hielt genaueste Nachforschung und erfuhr, dass sie nie wieder zurückgekehrt seien. So sah er sich gezwungen, nach Berlin zu gehen, ohne in dieser wichtigen Angelegenheit Klarheit gewonnen zu haben. Auch Blücher kehrte nach dem Friedensschlusse nach der Hauptstadt Preußens zurück. Er wurde natürlich sofort von Königsau aufgesucht und jener empfing denselben mit seiner herkömmlichen, freundlichen Derbheit. »Guten Morgen, mein Junge«, meinte der Marschall. »Ich hörte, du hättest einen solchen Schmiss über den Kopf erhalten, dass der Teufel an jedem Augenblicke bereit gewesen sei, dich zu holen.« »Ja, es war ein verfluchter Schmiss, Exzellenz«, antwortete Hugo. »Der Teufel hat aber doch auf dich verzichten müssen.« »Na, das ist gut, das freut mich. Quecken, Hederich, Sauerampfer und anderes Unkraut verliert sich nicht so leicht. Das habe ich an mir selbst 100 Mal erfahren.« »Aber eine verdammte Geschichte war es doch, durchlaucht.« »Ja, so ein Hieb wirft einen aufs Bette. Da gibt's rotrussisches Seifenpflaster, Weiermüllers Universalpflaster, Schwarzburger Zugpflaster, gelben Zug, roten Täkel, Heinzwalder Kanalienpflaster, Brausebeutel, Rizinusöl, Brechmittel, Burganzen und lauter solches verfluchtes Zeug, was einen Kranken nur noch elender macht, anstatt ihm auf die Socken zu helfen. Ich kenne das, oh, ich kenne das sehr genau. Mir aber dürfen diese Pflasterkasten nicht wieder an den Korpus. Wenn ich einmal meinen letzten Atem schnappe, so will ich ohne Medizin gen Himmel fahren. Mag sein, Exzellenz, aber das ist es nicht, was mich am meisten geärgert hat.
Nicht? Nun, was hat dich denn sonst so gewurmt?
Zweierlei. Lass es hören. Erstens, dass ich nicht weiter mitmachen konnte.
Ja, das ist allerdings für einen jeden braven Kerl eine verflucht unangenehme Geschichte.
Aber man muss sich mit Lakritzensaft reinfinden. Das ist nicht so leicht, Exzellenz.
Aber man bringt es dennoch fertig.
Ja, wenn man sich über Verschiedenes hinwegzusetzen vermag. Blücher klopfte seine Tonpfeife an der Ecke des Tisches aus, so dass die noch glimmende Asche auf den Teppich fiel und ihn versenkte, blickte den Leutnant von der Seite forschend an und fragte:
»Über Verschiedenes? Was wäre das wohl, hä?«
»Nun«, antwortete Hugo etwas zögernd, »das versäumte Avancement zum Beispiel.« Der Alte nickte bedächtig und wohlwollend.
»Ja, das ist allerdings wahr«, sagte er. »So etwas ist zum Ohrfeigenkriegen, aber da kann man doch wohl ein wenig nachhelfen. Du hast uns ganz famose Dienste geleistet. Du hast uns 100-mal mehr genützt, als wenn du kompatant geblieben wärst. Lass mich sorgen, mein Junge. Ein Wort, welches der alte Blücher sagt, wird schon noch gelten. Meinst du nicht auch?«
»Ich denke es«, antwortete Königsau lächelnd.
»Na also, ich wollte es Ihnen auch nicht geraten haben, eine Empfehlung von mir in den Winkel zu schmeißen. Ich bin in solchen Dingen ein ganz kurioser Kauz. Aber was ist denn nun das andere, worüber du dich so ärgerst?«
»Die Kriegskasse, Exzellenz.«
»Die Kriegskasse? Alle Wetter, ja!
Ich detachierte dich doch mit einer kleinen Anzahl von Leuten, um diese alte Sparbüchse anderweit in Sicherheit zu bringen. Du kamst nicht wieder, und ich musste weiter, immer hinter diesem Bonaparte her, um ihm zu zeigen, was deutsche Hieben für Beulen machen. Dann hörte ich, dass du verwundet worden seist. Wie ist es denn mit der Kasse geworden?«
»Ja, das weiß ich nicht, Exzellenz.« »Nicht?« fragte Blücher verwundert. »So bist du verwundet worden, noch ehe du zur Kriegskasse kamst?«
»Nein, später.«
»Aber da musst du doch wissen, ob du sie gefunden hast.«
»Jedenfalls habe ich sie gefunden.«
»Und anderswo vergraben?«
»Ich denke es.«
»Ich denke es? Alle Teufel! Was ist das für ein dummes Wort? Hier kann es ja gar nichts zu denken geben.«
»Eigentlich nicht, durchlaucht, aber ich habe es leider vergessen.«
»Vergessen? Das mit der Kriegskasse?«
»Ja.«
»Alles? Den ganzen Schwamm?«
»Ja.«
»Mensch, Kerl, bist du denn ein Kind, so etwas Wichtiges zu vergessen?«
Königsau deutete an die blutrote Narbe, welche sich über den ganzen Kopf und noch über die Stirn bis auf die Nasenwurzel herabzog, und antwortete: »Ich kann nicht dafür, Exzellenz, diese da ist schuld.«
»Die Wunde?«
»Ja.«
»Heiliges Donnerwetter! Hat sie dich um das Gedächtnis gebracht?«
»Leider. Ich bin nicht imstande, mich auf das zu besinnen, was in der Nacht vor meiner Verwundung geschehen ist.«
»Du hast dir keine Mühe gegeben, mein Junge.«
»Oh doch, und welche Mühe! Ich habe ganze Tage und Nächte durchgedacht, gesonnen und gegrübelt. Die Erinnerung aber hat nicht kommen wollen.«
»Partout nicht?«
»Nein.«
»Das ist wunderbar. Es ist dir da irgendein Rad im Kopf ausgeschnappt, oder der Hieb hat dir einen Teil des Gedächtniskastens lädiert. So etwas lässt sich nicht wieder flicken oder zusammenkleistern. Aber oben bist du gewesen, wo die Kasse vergraben lag?«
»Ja.«
»Und die Leute mit dir?«
»Jedenfalls.«
»Und die Kasse habt ihr herausgenommen?«
»Ich denke es.«
»Wenn du das nur gewiss wüsstest.«
»Ich denke, dass es so ist. Ich bin nach meiner Genesung oben gewesen und habe gefunden, dass die Kasse nicht mehr vorhanden war.
Es kann sie auch ein anderer gefunden und gehoben haben.
Wahrscheinlich ist es nicht, obwohl, aber doch möglich.
Möglich? Doch? Wieso?
Ich traue diesem Kapitän Richemont nicht.
Ah, dieser Kerl. War er denn oben?
Königsau machte ein etwas verlegenes Gesicht, zuckte die Achsel und antwortete: Höchstwahrscheinlich.
Wieder höchstwahrscheinlich? Donnerwetter, Junge! Ich bin mit dir ganz und gar nicht zufrieden. Was tue ich mit einer Wahrscheinlichkeit? Gewissheit will ich haben.
Nun, vielleicht kann ich auch diese geben. Es ist nämlich fast für sicher anzunehmen, dass ich es gewesen bin, der die Kasse exhumiert hat, denn ich habe einen Situationsplan gezeichnet und später bei mir gefunden, welcher jedenfalls den Ort anzeigen soll, an welchem ich das Geld wieder versteckt habe.
Ah, hast du ihn noch?
Ja, her damit. Hier ist er. Blücher nahm das Papier und betrachtete es genau.
Der Plan ist gut und deutlich. Hier Fichten, dort Birken, drüben einige Kiefern, hier ein Kreuz, jedenfalls die Stelle, wo ihr die Kasse wieder eingegraben habt. Das muss doch zu finden sein.
Ich habe vergebens gesucht.
Ah, du hast gesucht?
Ja, tagelang.
Aber den Ort nicht gefunden?
Nein.
Die Fichten, Birken und Kiefern auch nicht, mein Junge?
Nein, ich kann mich absolut nicht besinnen, in welcher Richtung wir uns damals von der Schlucht aus gehalten haben.
Das ist eine verdammte, ganz und gar miserable Geschichte. Das ist eine Geschichte, bei welcher einem sogar die Pfeife ausgehen kann.
Er legte die Pfeife fort, welche er sich vorher neu gestopft und angebrannt hatte. Mit dem Plane in der Hand ging er nachdenklich in dem Zimmer auf und ab. Dann warf er ihn auf den Tisch und sagte:
»Na, du kannst jedenfalls nichts dafür. Der verfluchte Hieb hat dein Gehirn bankrott gemacht. Da ist nichts dran zu ändern. Aber wo sind die anderen, welche dabei waren? Sie müssen sich doch besinnen können.«
»Ich habe nach ihnen geforscht. Es lebt keiner mehr.«
»Hol's der Teufel! Sie sind in den späteren Kämpfen gefallen?«
»Nein, wohl noch während jenes Tages. Das Haus, von welchem unsere Exkursion ausging, wurde von Franzosen überfallen, wobei ich meinen Hieb erhielt. Preußische Husaren kamen zu Hilfe und fanden später in der Richtung nach den Bergen zu gerade so viele erschossene Männer, als ich bei mir gehabt hatte.«
»Fand man nichts bei ihnen, was einen Anhalt hätte geben können, wer sie gewesen sind?«
»Nein, sie waren vollständig ausgeplündert.«
»Das ist fatal. Na, wir haben wenigstens einen Trost dabei, nämlich den, dass wir die Kasse auch dann nicht bekommen würden, falls du es ganz genau wüsstest, wo sie verborgen liegt.«
»Nicht? Ich würde es in diesem Falle für nicht schwer halten, sie zu holen, Exzellenz.«
»Diebstahl, mein Junge. Sie liegt auf französischem Grund und Boden. Aber meinst du nicht, dass dieser Kapitän Richemont mit euch oben in den Bergen gewesen sei?«
»Ja.«
»Woraus schließt du das?«
»Weil ich hier ein Dokument habe, nach welchem er da oben den Baron de Rayac ermordet hat. Ich selbst bin Zeuge gewesen. Hier nun steht klar und deutlich, dass wir die Leiche Rayacs gefunden haben und dass Richemont bei ihr stand. Auch sind die Gegenstände verzeichnet, welche er bei sich trug, die aber Rayac gehörten.«
»Ihr habt sie ihm doch abgenommen?«
»Das versteht sich.«
»Wo sind sie?«
»Ich habe sie später in meinem Besitze gefunden und habe sie noch.«
»Aber wie es scheint, ist euch Richemont selbst entkommen?«
»Entweder ist er entkommen oder wir haben ihn freiwillig gehen lassen, Exzellenz.«
»Das Letztere wäre eine unendliche Dummheit von dir gewesen.«
»Entschuldigung, Exzellenz, ich möchte es doch nicht so bezeichnen.«
»Nicht? Warum nicht, hä?«
»Es gilt zu bedenken, dass wir uns in Feindesland befanden.«
»Ach so, ja, ihr wart gleichsam Spione.« Wenigstens befandet ihr euch heimlich mitten unter einer feindlichen Bevölkerung. Da war es allerdings nicht geraten, den Kerl zu arretieren.
Vielleicht könnte man ihn noch jetzt beim Schopfe nehmen.
Ach, noch jetzt? Ah ja, das ist wahr. Würde man Rejaks Leiche finden?
Jedenfalls.
Der Gedanke ist nicht schlecht. Beweise hätten wir auch, nämlich das, was du gesehen hast, eure Unterschriften und dann die Gegenstände, welche Rejak gehörten und die ihr ihm abgenommen habt.
Oh, es gibt noch mehr Beweise, Exzellenz.
Welche?
Margot hat einen Brief von ihm erhalten, in welchem er mitteilt. Blücher machte eine schnelle Bewegung und unterbrach ihn.
Margot? Ah, Donnerwetter! An dieses alte Mädel habe ich gar nicht gedacht. Wie dumpf von mir! Wo steckt sie denn eigentlich?
Hier in Berlin, bei meiner Mutter.
So, die muss ich besuchen, und das sehr bald, mein Junge.
Königsau räusperte sich ein wenig und sagte dann, »Es war jetzt meine Absicht, ehrwürdige Exzellenz zu einem solchen Besuche ganz gehorsamst einzuladen.«
»Wirklich? Gibt es vielleicht eine besondere Bewandtnis dabei?«
»Allerdings, Durchlaucht.«
»Welche?«
»Hochzeit.«
»Hochzeit? Kreuzmillionen Sternhagel. Du willst heiraten, Alter?«
»Ja.«
»Die Margot?«
»Natürlich.«
»Wann denn?«
»Übermorgen ist die Trauung.«
»Schon übermorgen? Da schlage doch das Wetter drein. Wie kann ich bis dahin mit dem Hochzeitsgeschenk fertig werden? Bis übermorgen kriege ich ja weiter nichts zu haben als höchstens eine Kohlenschaufel, einen Kinderkorb und einen Strauß von Aurikeln und Lindenblüten. Kerl, warum habe ich das denn nicht eher erfahren?«
»Exzellenz sind ja eben erst in Berlin angekommen.«
»Das ist wahr. Aber höre, hast du bereits einen Brautführer?«
»Ja.«
»Wer ist es?«
»Leutnant von Wilmersdorf.«
»Der Wilmersdorf?« fragte der Marschall. »Wirklich der?«
»Ja, Durchlaucht.«
»Donnerwetter! Warum denn diesen Kerl?«
»Er ist ein guter Freund von mir.«
»Unsinn! Freund hin, Freund her! Es gibt noch andere Leute, die deine und Margots Freunde sind. Nicht jeder Freund hat das Zeug, ein tüchtiger Brautführer zu sein. Hast du dir den Wilmersdorf denn einmal ganz genau angesehen, hä?«
»Sehr oft«, antwortete Hugo unter einem ahnungsvollen Lächeln.
»Diese dünnen, krummen Beine.«
»Nicht sehr schlimm.«
»Stumpelnase.«
»Ein wenig.«
»Drei Haare im Schnurrbart.«
»Vielleicht noch einige mehr, Exzellenz.«
»Unsinn! Da siehe mich einmal dagegen an. Hier, guck her!«
Er drehte sich einige Male um seine eigene Achse und fuhr dann fort.
»Habe ich etwa dünne Beine?«
»Nein, Exzellenz«, antwortete Königsau.
»Oder sind sie krumm?«
»Nicht im Mindesten.«
»Ist meine Nase stumpelig?«
»Oh nein.«
»Oder fehlt es meinem Barte an Melissengeist?«
»Exzellenz haben allerdings kein solches Frühbeetmittel nötig.«
»Na also, oder ist dieser Leutnant von Wilmersdorf etwa ein netterer Kerl als ich?«
»Das glaube ich nicht.«
»Du glaubst es nicht? Ah, du glaubst es bloß nicht? Sieh doch einmal an, Kerl, mach mir keine dummen Witze, sonst heirate ich dir die Margot vor der Nase weg.« »Ich sage dir,
wäre ich 15 Jahre jünger, so würde sie meine Frau werden. Da ich aber nun einmal das Pech habe, so ein alter Methusalem zu sein, so will ich wenigstens das Vergnügen haben, ihr Brautführer zu sein. Verstanden?«
»Zu Befehl, Exzellenz.«
»Zu Befehl? Lauf zum Kuckuck mit deinem Befehl. Diese Geschichte soll nicht durch einen Armeebefehl gezwungen werden. Leg dir nichts daran, so tue den Schnabel auf.«
»O Durchlaucht, es gereicht mir ja nicht bloß zur größten Ehre, sondern es gewährt uns auch das innigste Glück, ihren Wunsch zu erfüllen.«
»Na also, endlich nimmt der Mensch 3 Zoll Verstand an. Nun führe ich die Margot bis in die Ehe, und dieser Leutnant von Wilmersdorf mag Hunde führen bis Bautzen. Aber sagtest du nicht, dass dieser Richemont an Margot geschrieben hätte?
Ja, bereits dreimal.
Ah, wie kann sie sich mit diesem Kerl in Briefwechsel stellen?
Das fällt ihr gar nicht ein.
Aber sie hat ihm doch geantwortet?
Nein.
Wo befindet er sich jetzt?
Für 2 Wochen in Straßburg.
Habt ihr seine Adresse?
Ja, er erwartet dort unsere Antwort.
Das ist gut. Da wissen wir, wo der Herr Urian zu finden ist. Was schreibt er denn?
Margot soll mich verlassen und zu ihm kommen.
Der Kerl ist verrückt. Das Mädel wird dich eben aufgeben.
Oh, er gibt einen sehr gewichtigen Überredungsgrund an.
Da bin ich aber neugierig.
Margot ist arm. Er aber will, sobald sie mich verlässt und zu ihm kommt, sie zu einer reichen, ja zu einer steinreichen Erbin machen.
Sapperlot, welcher Krösus ist denn gestorben?
Rejac.